glaube an nichts, ich brauche auch nichts und ich vermisse darin auch nichts.
Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex.
Guten Morgen, meine Sonne.
Guten Morgen, meine Sonne.
Das hab ich gesagt, jetzt nehmen wir das nicht weg. Ja, guten Morgen, Mike.
Wobei, ich sehe hier im Neonlicht eher aus wie der Mond. Wenn wir ehrlich sind, wie der Vollmond.
Du siehst irgendwie ein bisschen kritisch aus heute. Du hast eine Zornesfalte furcht deine Stirn.
Ja, na, ich bin unter Antibiotika.
Oh.
Ich habe nämlich letzte Woche Scharlach gehabt.
Ja,
hatte ich noch nie irgendwie. Weiß ich jetzt auch, dass das eine Bakterieninfektion ist und keine Viruserkrankung.
Ich weiß so noch nicht mal, wie das, was das macht oder wie das aussieht, sofern ist mir das.
Das macht irgendwie so einen hässlichen Ausschlag eigentlich irgendwie, aber ich scheine so halbwegs drum rumgekommen zu sein. Ich habe wirklich nur.
Die Natur dachte sich schon, hässlich genug, brauche ich einen Ausschlag.
Die Bakterien meinte, oh nee, Alter, komm so schnell wie möglich weg wieder hier. Hier machen wir nie wieder Urlaub.
Nee, der ist doch schon eine linke Bazille, was soll das, ja?
Ja, eben. links drehen, Gramm negativ, keine Ahnung, was es da alles gibt. Ich hatte wirklich nur Halsschmerzen aus der Hölle. Also wirklich richtig, richtig übel.
Da können wir ja sehr froh sein, dass dieser Podcast stattfinden kann.
Ja, also man fühlt sich da relativ schnell wieder fit, wenn man, ist allerdings auch wieder ein Realitätscheck in Deutschland. Du musst ja erstmal das gewünschte Antibiotikum bekommen, ne?
Also gibt es Medikamentenknappheit?
Ja, auf jeden Fall. Also das hat man da ganz deutlich gemerkt, ja. Ja, also muss man ehrlich sagen, weil ich habe als Kind mal komisch auf Penicillin reagiert und deshalb will man das heute nicht unbedingt austesten, ob das immer noch so ist, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und wenn es dann ein bisschen exotischer wird mit einem Antibiotika, dann schwierig. Ja, aber dieses normale Penicillin-Präparat wäre wohl auch nicht lieferbar gewesen.
Ist aber weit verbreitet, oder? So diese Penicillin-Unverträglichkeit. Bei mir im Umfeld haben das auch viele.
Ja, ja gut. Mhm. Also ich habe jetzt keine Ahnung, ob das irgendwie zusammenhängt, aber ich bin ja auch heuschnupfenmäßig gegen Schimmelpilze allergisch. Was anderes ist ja Penicillin im Prinzip auch nicht, obwohl da sicherlich viele mittlerweile synthetisch hergestellt werden. Ich habe Pharmakologie, da hat mich nach 4 Semestern gesagt, ne, ist nichts für mich.
Ach, du hast das studiert?
Ach, da bist du wahnsinnig oder was? Nee, ich bin eigentlich mal durch den Chemie-Grundkurs gekommen, um Gottes Willen. Ich habe allerdings einen...
Das war ein sehr kryptischer Joke, Mike. Das kann
ein Großcousin, liebe Grüße an Paul, der ist ein wirklicher Chemie-Crack. Ja, also der, da könnte mir das jetzt bestimmt erklären irgendwie.
Ja, mein bester Freund macht gerade seinen Doktor in Chemie und der erzählt mir manchmal Dinge. Also ich bin ja ein interessierter Mensch und natürlich auch nett und deswegen frage ich immer so, na, woran arbeitest du gerade? Dann erzählt er mir Dinge, dann bin ich eigentlich dümmer als vorher, weil ich währenddessen versuche irgendwas zu verstehen, aber es so weit weg ist von meiner Realität, dass es nicht geht.
Ja, so geht es mal mit dem Paul auch. Wenn ich mit dem mal rede, bin ich froh, dass ich da über einen Rudersport an der Uni reden kann oder so. Nicht so sehr über das. Aber das hat gut. Es ist bei Jura wahrscheinlich genau das Gleiche. Also das ist ja, man wird da schon ganz schön zum Fachidioten erzogen. Das ist jetzt nicht wie ein Politikstudium oder irgendwas, wo so jemand vielleicht schon mal was gehört hat.
Oder was auch komplett Nützliches lernst.
Man auch populäre. Ja, es gibt auch Nützliches beim Jurastudium zum Beispiel. Also ein Highlight immer meiner Jurastudentenzeit war immer Freitagvormittag bei Professor Lingelbach Erbrechtsvorlesung. Da saß immer der halbe Hörsaal mit irgendwelchen älteren Leuten, die gerade frisch geerbt haben oder frisch vererben wollten und dann hat der Professor gefragt hat, gibt es noch irgendwelche Fragen? Der hat zum Schluss dann schon immer eine extra Stunde dafür eingeplant, weil dann irgendwelche Erbstreitigkeiten erläutert werden sollten. Also das war immer so ein halber Notartermin irgendwie bei Professor Lingelbach. Aber der hat das tapfer die Rechtsberatung in Jena da wahrgenommen, war so am Rande des Standesdünkel von Juristen bei Rechtsberatungen, ja. Sehr lustig.
Aber ich glaube schon, dass das Jurastudium doch sehr, sehr sinnvoll ist für für allerlei Dinge im Alltag, wo du dich dann durchlavieren kannst an Stellen, wo normale Menschen scheitern würden, denke ich mal.
Ja, genau. Also ich muss sagen, der Überblick über das deutsche Staats- und Verfassungsrecht, das hilft mir jeden Tag im Supermarkt. Nee, also man kann
das. Ja, gut, dass du jetzt Verfassungsrechtler werden musstest, das ist ja jetzt dein Problem, ne? Also.
Ja, es ist richtig. Nee, du hast schon recht. Also, wenn du da irgendwelche Verbraucherrichtlinien oder so, ne? Also, wenn du da gerade irgendwelche Online-Shops irgendwie siehst, die dir da großzügig Garantie auf irgendwas geben oder so, obwohl sie da mittlerweile laut EU-Richtlinien sowieso dazu verpflichtet sind oder beziehungsweise die Beweislastumkehr dafür, dass der Mangel nicht schon bei Übergabe vorhanden war. Solche Sachen, wenn man das durchblicken kann, das ist schon ganz ganz interessant. Ja,
weil wir gerade von Berufswahlen sprechen. Ich finde das ganz interessant. Ich habe nämlich den heutigen Morgen schon damit zugebracht, einen sehr interessanten Podcast anzufangen, den ich durch Zufall gefunden habe. Vielleicht, weil ich gerade thematisch in dem Bereich unterwegs bin und es deswegen vorgeschlagen wird. Und zwar gibt es von Zeit Online ein Podcast zu Wie war das im Osten?
Aha.
Und der ist wirklich, also kann ich von dieser einen Folge, die ich jetzt gehört habe, sagen, geht der tatsächlich sehr intensiv rein. Und zwar auf Alltäglichkeiten. Und das finde ich sehr interessant. Ich habe jetzt eine Folge mit dem Chef der DEHOGA gehört, der davon gesprochen hat, wie es halt war, Koch zu sein in der DDR.
Ah.
Und wie das so funktioniert hat mit Essens. Beschaffung und Gerichten produzieren und und wie so dieses Gaststättenwesen war und Kneipen und da habe ich auch was gelernt tatsächlich. Ich wusste nämlich nicht, dass wenn man es auf reinen Alkohol runterrechnet, der Alkoholkonsum im Osten geringer war als der im Westen.
Auf reinen Alkohol runterrechnet, ja. Echt? Okay, ja. Es gibt, glaube ich, ein Buch, müsste man mal gucken, ich glaube, das heißt Saufen im Osten oder so. Da geht es direkt um die Alkoholkultur im Osten.
Du hattest im Osten wohl mehr Schnapskonsum,
ja,
aber im Westen Fall. Hast du halt so massiven Weinkonsum gehabt, dass wenn du es gegenrechnest, das statistisch wohl so ist, dass im Osten weniger Alkohol getrunken wurde.
Ja gut, es ist halt alles ein bisschen kultivierter im Westen. Ne? Die, was weiß ich, das Nazi-Brauchtum oder so findet ja im Westen auch im Salon, im Schützenverein statt, im Trachtenverein und nicht in einer hässlichen Anabolika-Kampfsportgenossenschaft in irgendeinem Plattenbau im Keller wie bei uns im Osten. Siehst du, da hat halt alles einfach mehr Stil, so ein bisschen, ne? Muss man schon ehrlich sagen. Aber wenn du gerade von Podcasts redest, kann ich auch den Podcast Geteilte Ansichten empfehlen. Da bin ich sogar ab und zu dabei. Da geht es auch um.
Der ist bestimmt noch viel besser, wenn Mike dabei ist. Das kann ja
ein Podcast sein. Es ist ein bisschen wissenschaftlicher, ne? Da ist auch noch ein Professor dabei, der einzige Geschichtsprofessor in Berlin, glaube ich, der aus DDR-Zeiten damals übernommen wurde an die Westuni und so weiter. Interessante Sachen. Dirk Oschmann hat, glaube ich, auch eine Folge, wird da interviewt, zum Beispiel solche Leute. Ja, kann man auch mal reinhören. Glaube ich, von der Chemnitzer Freien Presse.
Ja. Ach ja. Ach ja. Guck, die kenne ich auch.
War die größte Tageszeitung in der DDR. Deshalb wurde sie ja auch unter der Hand und nicht über die Treuhand von Helmut Kohl an seinen Kumpel verscheuert.
Uff.
Ja, naja, so war das damals.
Alleine solche Geschichten aufzuarbeiten, so mal als Podcast, ne? Was ging wohin und wie hat das funktioniert? Ich habe letztens festgestellt, dass ein Freund von mir zu einer Familie gehört, die da auch krass mitgemischt haben. Und da gab es so richtig politische Skandale. Und ich habe ihm mal so einen Artikel geschickt, da hat er so gemeint, okay. Von irgendwelchen großen Flächen und gemeinsamen Monaco-Yachting-Ausflügen mit wichtigen politischen Personen, die dann in den 90ern im Osten unterwegs waren.
Na, das glaube ich schon. Also mein Onkel, der hat ja als Werksdirektor ein Porzellanwerk durch die Wende und die Nachwendezeit und so weiter gesteuert, bis Ende der 90er oder so, dann der Bankrotthammer kam vom Schweizer Inhaber, der das wirklich ehrlich versucht hatte, da Arbeitsplätze zu schaffen. Und das sind schon interessante Geschichten, ne? Auch so von Unternehmertum und so weiter. Also wenn solche Leute mal ein Buch schreiben würden, wie das alles ging, was die da alles erlebt haben und so weiter. Also sind schon hässliche Sachen passiert mit der Treuhand. Ist ja auch schon viel aufgearbeitet und berichtet darüber, aber trotzdem noch gar nicht so sehr ins Bewusstsein der Bevölkerung eingesickert, ne? Vor allem nicht in Westdeutschland, denke ich. Also ich weiß nicht, wie viele Leute in Westdeutschland wissen überhaupt, was die Treuhand war.
Du, da bin ich überfragt. Also ich habe auch mal eine Dokumentation über die Ermordung des Chefs da gesehen.
Von der Treuhand?
Ja, ja. Der Rohwetter.
Der Rohwetter war nicht der Chef von der Treuhand. Das war
Präsident Chef. Der Treuhand. Na klar. Den hat ja mutmaßlich die Stasi in seinem Haus erschießen lassen.
Ach, sorry, ich habe das jetzt mit Herrhausen verwechselt. Rohwetter. Stimmt.
Ne, der Rohwetter ist von einem Scharfschützen in seinem Haus erschossen worden.
Ja, ja, ja. Aber es war kein Stasi-Scharfschütze, oder?
Na. Angeblich schon.
Mhm. Das ist ja krimimäßig.
Ist es. Ist ja auch verfilmt und alles Mögliche.
Ach, okay. Das wusste ich gar nicht, siehste.
Also, offiziell ja von der RAF. Ne? Aber es ist wohl so, dass die Stasi da ein großes Interesse dran hatte, dass der auch da aussieht.
Ja, gut, dass die Stasi da bei der RAF oft mitgemischt hat, das ist ja bekannt. Wir haben ja auch einige in der DDR sogar Unterschlupf gehabt, wenn ich mich nicht irre. Krass,
siehst du. Also soweit ich weiß, ist das nicht 100% aufgeklärt. Ne? Das sind nur so Mutmaßungen, ob die Stasi, weil es wohl alles so geschickt eingefädelt wurde, dass es irgendwie unwahrscheinlich ist, dass die das alleine gemacht hätten.
Ja, na gut, also Leute, die sich damit auskennen, die erkennen schon eine geheimdienstliche Handschrift bei manchen Sachen, klar. Aber die Stasi hat viel, viel Unrecht und abgründige Dinge gemacht, aber sie muss natürlich auch quasi für fast alles nach der Wende herhalten, ne? Wo man dann keine Erklärung irgendwie hatte. War dann immer die Stasi. Ich finde auch diesen Zwiespalt ganz, ganz interessant, dass man sich natürlich einig ist, dass dieser menschenverachtende Machtapparat, Geheimdienstapparat der Stasi natürlich abgründig war, aber man dann trotzdem, wenn in den Stasi-Akten was steht und es nützt einem, wird das natürlich absolut für bare Münze genommen, ne? Dass da auch Akten manipuliert wurden und Mitarbeiter besser dastehen wollten und irgendwelche Scheinberichte über irgendwelche anderen Leute geliefert haben, die überhaupt nichts mit irgendwas zu tun gehabt haben und dann auf einmal als Stasi-Kontaktpersonen irgendwo rumstehen oder und so weiter. Das wird manchmal ein bisschen unfair behandelt.
Aber das ist jetzt ein interessanter Punkt. Was meinst du damit jetzt konkret? Also, dass es auch heutzutage noch Leute gibt, die Einträge in Stasi-Akten benutzen, um im aktuellen Geschäft, sage ich mal, Leute zu diskreditieren? Oder wie genau?
Also ich kenne aus dem eigenen Bekannten- und Verwandtenkreis kenne ich Leute, die haben ihre Stasi-Akten gelesen. Und da waren IMs auf die angesetzt, ne, weil sie Ausreiseantrag gestellt haben, in einer führenden wissenschaftlichen Position waren oder Musiker und so weiter, waren IMs auf die angesetzt und da ist halt nichts weiter passiert an einem bestimmten Tag bei einer bestimmten Party als ein stinknormaler, versackender Saufabend, ne? Und da gab es halt irgendwie nichts zu berichten und da haben die IMs sich teilweise was aus den Fingern gesogen, was denn passiert sei, ne, noch irgendein illustrer Gast, der kam, irgendwelche Äußerungen, die gefallen sein sollen, irgendwelche außerehelichen Affären, die da sich gezeigt hätten oder was weiß ich für Sachen. Und das wurde da teilweise berichtet, nur um dem Führungsoffizier was berichten zu können und vielleicht die Weihnachtsgratifikation ein bisschen höher ausfallen zu lassen oder so, nur damit man da gut dastand. Und da wurde auch schon
Plan soll Übererfüllung
mit Fantasie gearbeitet. Ne? Ja, also so wie in DDR-Betrieben der Plan auf dem Papier übererfüllt wurde, ist das auch in Stasi-Akten passiert. Natürlich nicht systematisch oder irgendwie, aber deshalb ist es ganz wichtig, sich da jeden Aktenapparat, jeden Berichtenden und alles selber immer im Einzelfall anzugucken.
Das ist viel zu schwierig. Es kann ja nicht sein, dass man jetzt schon wieder abwägen muss, was man wie glaubt, das ist ja kompliziert. Also, das kannst du doch von keinem erwarten jetzt.
Das kostet auch viel zu viel Zeit, ne?
Ja, natürlich. Ja. Hinterfragen ist schon aufwendig, ne?
Da gebe ich dir natürlich recht. Also, so kann man ja nicht arbeiten. Um Gottes Willen.
Muss ja meine Position nicht noch extra hinterfragen, Mike, ne?
Nee. Alles in Ordnung. Wir sollten das ja halbwegs halbwegs kompakt halten. Ich bin auch schon auf die Person gespannt, die du heute für mich rausgesucht hast.
Ja, also ich bin auch, also ich werde dich in eine weit vergangene Zeit entführen. Das kann ich schon mal sagen, ja.
Oh, das ist ja interessant, weil Personen, die sehr weit entfernt sind, über die viel zu wissen, je weiter weg, umso schwieriger, ne?
Also das ist tatsächlich, das ist sehr spannend. Ich wusste über die Person vorher schon ein bisschen was und habe jetzt im Zuge der Vorbereitung auf diese Folge, natürlich bereiten wir alles vor und auf, was wir besprechen, selbstverständlich, habe ich gemerkt, dass tatsächlich neue Dinge bekannt geworden sind scheinbar. Also die Faktenlage ist jetzt ein bisschen breiter, was natürlich für die Erzählung dann auch entsprechend ganz cool ist.
Ja, ja, ich habe schon gehört im Redaktionsgespräch letzte Woche bei uns, dass du sich da sehr drauf vorbereitet hast.
Mike, ich hätte so Bock, dass das einfach so hier ein übelst professioneller Podcast wäre mit Redakteuren und Schnickschnack, ne? Also es wär schon echt schön. Aber dafür ist es ja einfach viel zu irrelevant, was wir zu erzählen haben.
Ja, na klar, mit bloßem Auge von einem besoffenen Telefonat nicht zu unterscheiden, ne? Nur mit bloßem Ohr. Aber egal, ein paar Leute scheint es ja zu interessieren. Vielen Dank dafür. Ja, ich habe übrigens am Sonntagabend primitive Schnitzarbeiten gemacht und habe dabei mal bei deinem Twitch reingeguckt, als du dir da diese Böhmermann-Sendung da vorgeknöpft hast mit diesem Satanisten-Gedöns. Die Tante, die hat ja auch ein richtiges Eier im Schuh, oder?
Also was ich grundsätzlich zu der Sendung sagen muss oder was ich sehr interessant finde, worum es eigentlich geht, ist ja eine ganz, ganz große Verschwörungserzählung, die neuen Rechten sehr gerne verbreiten, die auch von den Evangelikalen in den Vereinigten Staaten krass gestützt wird. Also dass eben diese Geschichte der satanischen Sekten, die alles kontrollieren. Und wenn man da ein bisschen genauer hinguckt, ist es einfach ein antisemitisches Motiv. So, also eigentlich ist das, was sie verbreitet, indirekt eben diese antisemitische Verschwörungserzählung. Und das seit einfach 30 Jahren. Und das ist und das irgendwie auch auf einer Ebene, dass sie von offiziellen Stellen ernst genommen wird. Das ist schon übel. Das ist schon echt übel.
Naja, ja, es ist so dieses, also gerade wenn solche, wie soll man sagen, wenn das eher so ins Strukturelle geht, diese antisemitischen Thesen und Erzählweisen, das ist dann für viele schon auch nicht so sehr erkennbar, beziehungsweise woher sollen CDU-Politiker oder CSU-Politiker erkennen, dass das, was an der katholischen Kirche seit Jahren eingebläut kriegt, zwar Juden anbeten gut ist, aber trotzdem struktureller Antisemitismus ist. Das hatte ich ja schon in einem der vorigen Podcasts erwähnt, dass ich das immer gerade bei der katholischen Kirche sehr, sehr interessant finde. Also eine Organisation, die bis vor einiger Zeit noch nicht gewusst hat, gar nicht gewusst hat, ob sie nicht selber nur eine, was heißt nur, aber eine jüdische Sekte sind oder eine eigene Religion. Und dann eben zu Weltruhm aufgestiegen, sich dann zu so einer Hybris, ne, bis zu, was weiß ich, Papst Pius im Zweiten Weltkrieg. Naja.
Aber wie kommst du jetzt auf diesen Stream, beziehungsweise auf das Thema? Das musste ich ja irgendwie so ein bisschen umgetrieben haben.
Nee, also ich habe den Stream nicht wegen des Themas angeschaut. Also für die nicht Bescheid wissen, du hattest eine in Twitch-Manier eine Böhmermann-Sendung kommentiert, in der es um satanistische Verschwörungserzählungen ging. Ne? Ich hatte in dem Moment, fand ich es dann interessant, als es dann wirklich so in diese altbekannte Soße reinging, ne? Von Heavy Metal und Verrohung und Verwahrlosung der Jugend und so über dieses Schlendertum, wie die Leute aufgegabelt werden, ne, und quasi besorgte Eltern abgeholt werden und Großeltern und dann die Erzählung da immer weiter reingeht und diese, wie soll man sagen, diese schreiende Inkompetenz dieser Frau, ne, wie hieß sie, ich weiß es nicht, eine Psychoanalytikerin, nee, was ist sie vom Beruf?
Eine psychologische Psychotherapeutin.
Eine Psychotherapeutin und dass man solche Leute einfach so, das ist wirklich manchmal in einer Demokratie schwer auszuhalten, dass man solche Leute gewähren lassen muss. Ne?
Naja, also das Problem ist ja, dass sie ja auch irgendwie tausende Leute ausgebildet hat, ne? Mit diesen Geschichten. Die Frage ist natürlich, wie groß ist sie als Problem jetzt wirklich? Das wirkt ja durch so eine Sendung dann immer viel systematischer oder viel viel größer, als es vielleicht in der Realität ist. Das kann man schlecht einschätzen. Aber was wir festhalten müssen, ist, dass in diesem ganzen Esoterik-Bereich, in diesem ganzen pseudo-religiösen, sektenartigen Verschwörungsquatsch-Bereich, also wir hatten das ja vor zwei Podcasts mit diesen ESO-Nazis im Endeffekt. Also das ist ja wirklich eine Strömung, die wird immer stärker. Es wird im esoterischen Bereich, glaube ich, also ich zitiere das jetzt einfach nur mal aus der Erinnerung, vielleicht ist es falsch, ich möchte mich da entschuldigen, aber es geht einfach darum, dass es eine große Zahl ist. Im Esoterik-Bereich werden irgendwie 20 Milliarden Euro im Jahr umgesetzt. So, und das ist schon enorm. Also da gibt es eine Parallelgesellschaft sozusagen von Menschen, die unter uns leben, die völlig den Bezug zur Realität verloren haben. So, und das denkt man auf den ersten Blick vielleicht nicht. Aber die glauben an Engel und also du magst zwar sehr viele Atheisten in Deutschland haben, aber viele von diesen Atheisten sind trotzdem irgendwie gläubig an irgendwelche Dinge, die sie nicht sehen.
Ja, aber jetzt völlig Bezug zur Realität verloren, also das kann man doch da nicht über jeden sagen. Also ich glaube, es gibt einen Haufen Leute, die sich als spirituell bezeichnen würden und vielleicht so ein bisschen esoterischen Klatsch haben, die da so ein paar bunte Steine im Trinkwasser rumliegen haben. Oder im Reformhaus wollte ich auch schon mal, oder ein Kumpel von mir, einen Stift zum Unterschreiben nehmen bei der Kreditkarte dann und da schrie die Frau dann, nein, das ist ein Orgonentstörer.
Ja, genau. Ich wollte es gerade sagen.
Da auf die Waren ausgerichtet auf dem Verkaufstisch lag irgendwie.
Weil nämlich diese Codes, ne? Wie heißen sie? Diese
Barcodes.
Diese Barcodes, die sind gefährlich.
Du, da gibt es wirklich auch ernstzunehmende, stinknormale Naturkostfirmen, ne, die ihre Barcodes entstören, damit sie eine bestimmte Kundenschicht nicht verlieren. Ne?
Also ich glaube, bei Demeter oder so. Ne?
Bei Demeter gibt es das auch. Muss man mal, wenn man mal rund im Reformhaus oder im Kaufland am Ökoregal dreht, mal ein paar Barcodes anschauen. Da gibt es welche, die haben so eine 8 durchgestrichen durch den Barcode oder einfach einen Strich durch oder so. Das ist dann für Leute, die ihre Ware gern entstört haben möchten.
Du meinst für Leute, die Realität verloren haben? Den Bezug zur Realität.
Ja, die haben also, ja trotzdem nicht die Realität verloren. Die Realität haben sie verloren, wenn sie ihr Essen, keine Ahnung, im Reifenhandel kaufen.
Wenn du einkaufen gehst und dein Essen erstmal 5 Stunden, nachdem du es gekauft hast, auf dem Argon-Entstörer legen musst, weil du denkst, dass die Barcodes dich vergiften, dann hast du den. Entschuldigung, Mike, aber wo setzt du dann an mit Bezug zur Realität verloren? Also ich finde,
also Bezug zur Realität verloren, das ist für mich wirklich das der allerkleinste, letzte Zugang, der mit den Vorgängen in der uns bekannten Welt zu tun hat, also komplett verengt ist und du überhaupt nicht mehr weißt, was los ist.
Ne? Aber das ist ja schon eine Negation von Naturwissenschaft. Also das ist doch schon der Glaube an Magie oder an Pseudowissenschaft und also gut, dann definieren wir das jetzt einfach unterschiedlich, aber es ist schon, sagen wir so, es ist schon Panne.
Also Land, ja, Panne, klar. Brauchen wir nicht drüber reden. Also so Landläufe, ich habe es jetzt natürlich sehr auf die Goldwaage gelegt, aber jeglichen Bezug zur Realität verloren, würde ich da jetzt nicht allen Leuten zugestehen. Ne? Es gibt ja auch im Zweiten Weltkrieg irgendwelche Feldherren, die da manche Truppen nach Horoskopen in den Marsch gesetzt haben und was weiß ich oder so.
Ne? Aber vergiss nicht, da viele von solchen Geschichten sind auch Verschwörungstheorien, ne?
Ja, natürlich, klar. Klar gibt's das. Aber so einige russische Marschälle oder so, von denen ist das bekannt in der Biografie, aber ist vielleicht vor vielen Jahren auch was anderes gewesen. Ich glaube, das Schlimme ist gerade, wenn Esoteriker und Spiritualisten, gibt es da überhaupt einen Unterschied? Das kann man gar nicht so definieren, zumindest in meiner Wortdefinition nicht. Wenn die den Bezug zur Realität nicht völlig verloren haben, wenn sich diese spirituellen und esoterischen Grundsätze in die Realität perpetuieren, das ist doch eigentlich das Problem, wo die Konflikte aufkommen. Wenn da jetzt hier jemand in seinem Argon entstörten Zauber-Federdörfchen irgendwo als Elfe rumtanzt oder so, das tut ja niemanden weh und da das entstörte Wasser mit Engelsbrot isst oder irgendwie, das ist ja nicht das riesengroße Problem. Das Problem ist, wenn eine Psychotherapeutin auf einmal denkt, ein Kind ist von einem Satanskult befallen oder die Eltern.
Ohne dass das Kind das weiß.
Ne? Also das ist doch, wenn.
Ja, aber
wenn
wo ist die Grenze? Also das ist doch der Punkt, ne? Wo fängt das eine an und hört das andere auf? Nee, wo hört das eine auf und fängt das andere so rum? Ne?
Ja, du ganz ehrlich, also.
Weil du musst doch, also wie kommst du denn überhaupt auf Argon-Entstörer? So, also du musst ja schon irgendwo in so einer Bubble unterwegs sein, wo sowas verbreitet wird. So, in dieser Bubble, wo das verbreitet wird, da liest du vielleicht auch einfach den Einkaufskatalog vom Kopfverlag. So. Und wenn du einen Einkaufskatalog vom Kopfverlag liest, dann landest du sehr schnell bei Verschwörungstheorie-Büchern und dann bist du plötzlich bei Büchern von, wie heißt der, bei dem Ulf Kotte oder so, ne? So, und dann wirst du sukzessive, landest du immer tiefer in diesem Wirbel aus einer Scheinrealität, die dich dann dazu irgendwann in dem glauben lässt, dass du dass Deutschland besetzt ist und du jetzt unbedingt Vorräte und Waffen horten musst, um den Tag X dann aushalten zu können. Also der Weg von Argon-Entstörern zum Reichsbürgertum, der ist kürzer, als man jetzt denken würde. So.
Ja, das ist für manche Leute ein kurzer Weg, das ist schon richtig, aber ich möchte es trotzdem nochmal in Erinnerung rufen, dass es auch andere Bereiche gibt, in dem kompletter Fantasieglaube ganze Branchen lenkt.
Ne? Wir kommen also, aus dem Metal, das ist ja klar, wir leben ja
auch. Nee, aber denk mal zum Beispiel an die Finanzwirtschaft, ne? Also schon allein diese Unterteilung in Realwirtschaft und Finanzwirtschaft. Und
da kam er mit dem Kapitalismushammer.
Ja, nee, aber ganz im Ernst, also es gibt Leute in der Deutschen Bank, die glauben an Dinge, Mike, an Wege, Geld zu verdienen, die völlig irreal sind.
Geld. Ne? Der Glaube an Geld ist doch schon die Grundlage, oder? Also,
das ist eine Verschwörungstheorie, der wir alle anhängen müssen.
Ne?
Ganz im Ernst. Also,
seit es keinen Goldstandard mehr gibt.
Ne? Wir machen das hier gerade, diesen Podcast, gerade nicht für Geld. Ne? Also sind wir da jeder.
Wir machen diesen Podcast gegen Geld tatsächlich, weil wir zahlen ja drauf.
So. Ja, das ist unsere Arbeitszeit.
Ja. Naja, wir bezahlen für diese Dienste ja auch. Also die kosten ja auch ein paar hundert Euro im Jahr und zusätzlich zu dieser.
Das stimmt schon. Nee, aber verstehst du, was ich meine? Also man ist immer so sehr von Esoterik oder irgendwie, aber es gibt zum Beispiel gerade in der Finanzwirtschaft, ne, wenn du an irgendwelche Aktienderivate, irgendwelche Wetten, die da gemacht werden, das ist auch komplette Scheinrealität, ne, wo Geld aus dem Nichts kreiert wird. Und
aber das ist ja eher
Glücksspiel, oder? Ja, ist halt, also aber trotzdem wird da an Scheinrealitäten geglaubt, an Algorithmen, ne? Noch nicht mal, also in der Esoterik, da versucht man ja irgendwelche alternativen Gesetzmäßigkeiten wenigstens festzuzurren, aber der Glaube an Algorithmen, das ist ja wirklich wie der Gang zum Orakel. Kaffeesatz lesen.
Das fühle ich sehr, Mike. Das fühle ich sehr. Mein Leben ist ja geprägt vom Glaube an den YouTube-Algorithmus.
Du bist bei jedem YouTube-Upload, weißt du nicht, ob der große Herrscher den Daumen hoch oder runter macht und du weißt doch nicht mal, wie er heißt und wie er funktioniert. Ne? Also das ist antikes Ausgeliefertsein einer amorphen Gottheit gegenüber. Das muss man schon ehrlich so sehen und sich dann in die Esoterik, stell dir mal vor, es gäbe einen Bergkristall, der dir beim YouTube-Upload helfen würde.
Ich würde in ihm wohnen,
in so einer Marienglashöhle irgendwie. Oh,
herrlich.
Übrigens sehr schön, Marienglashöhle Friedrichsrota, kann ich jedem empfehlen. Mal ganz im Ernst jetzt, ne? Also, was ich damit sagen will, ich auch bei mir selber, ne? Ich sehe so viele bescheuerte Dinge, denen ich irgendwie anhänge, wo man eigentlich auch mal über sich selber lachen müsste, ne? Und die natürlich bei irgendwelchen Esoterik-Heinis und Heininnen
ja, aber Mike,
offensichtlich lächerlich sind.
Aber es ist doch ein Unterschied, ob du halt diese so harmlose Dinge wie Heilsteine oder so an sowas glaubst, ne? Oder ob du halt in dieser ganzen Soße so verschwindest. Und wenn wir jetzt von dieser Satanic Panic Lehrerin da sprechen, da bist du ja schon zwei Schritte weiter. Dann steckst du ja schon tief in so einer alternativen Realitätswahrnehmung. So, Weil dann glaubst du ja an mentalistische Fähigkeiten, ne, dass du Geistmanipulation auf einer Ebene durchführen kannst, dass du Leute fernsteuerst, so, ne, und also puh, und an irgendwelche Geheimbünde und
ja, gut, natürlich, und
das war ja der Einstieg, ne, wir haben ja jetzt nicht nur über den Argon-Entstörer gesprochen.
Geb ich dir natürlich recht, klar, aber es sind halt ganz, ganz viele verschiedene Abstufungen, es wird halt ungesund an dem in dem Moment, wo das die Lösung für alle aktuellen Probleme irgendwie ist und die Erklärung für irgendwas, ne? Das ist halt, das ist dann halt oft der Mechanismus, der es dann sehr, sehr ungesund macht, ne? Hat ja niemand was gegen einen dekorativen lila Stein bei jemandem um den Hals, aber hätte ich jetzt zum Beispiel letzte Woche gedacht, dass mir so ein lila Steinchen gegen Scharlach helfen würde, dann hätte ich jetzt ein Problem, glaube ich. Ne?
Dann hättest du bestimmt auch eine Erklärung gefunden, warum es eben nicht gebracht hätte, dass du den Stein...
Ja, natürlich, klar, das ist dann ja Verschwörungstheorie immanent, klar, aber verstehst, was ich meine.
Mike, wir verstehen uns doch immer.
Aber hast du, du ganz persönlich... Würdest du dich trotzdem als spirituellen Menschen sehen?
Absolut gar nicht.
Nee?
Nee. Also ich bin echt so atheistisch, wie es nur sein kann.
Es ist welchen Satz würdest du, und würdest du noch nicht mal den Satz unterschreiben, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als unsere Wissenschaftsbücher sich vorstellen können?
Eine Sache finde ich interessant, einfach die Überlegung, diese Vorstellung von Energie, ist einfach spannend, ne? Also das ist so, dass ja Energie nicht weg sein kann und halt einfach immer irgendwo von einem Zustand in den anderen so hin und her schießt. Das finde ich auf einer physikalischen Ebene finde ich das interessant, aber ich glaube jetzt nicht, dass es eine Entität gibt, die diese Energie speist und zu der diese Energie wieder zurückfließt, wie beispielsweise im Flussweltzyklus von Philipp José Farmer
so. Ach, der, ja, ich wollte es gerade sagen.
Fantastisch, kann ich nur empfehlen. Eine der besten Serien, die ich je gelesen habe. Also, nein, wirklich nicht. Ich glaube auch wirklich an die völlige Sinnlosigkeit der Existenz und es bereitet mir keinen Schmerz.
Also, du meinst damit, dass es, wenn man dem keinen Sinn gibt, dass es auch durchaus sein kann, dass eine Existenz mal so völlig sinnlos verläuft. Das meinst du? Du versuchst deinem Leben schon Sinn zu geben. Naja,
also, ich glaube, dass wir... die wir hier uns auf diesem Erdenrund befinden, das keine Scheibe ist, sondern eine Kugel, was bei dem Wort Erdenrund ein bisschen problematisch ist.
Ich glaube, da können wir uns drauf einigen.
Dass das, was hier passiert, kompletter Zufall ist und auch die Dinge, die sich daraus entwickeln, kompletter Zufall sind. Und dass das eben, also Moment, Zufall nicht. Es gibt halt naturwissenschaftliche Gesetze, den das unterliegt.
Du meinst Riesenglücksfälle halt einfach, dass wir beide hier miteinander reden können und nicht das Spermium, was neben uns geschwommen ist oder irgendwie sowas, das sind ja Riesenzufälle. Ne?
Das sind Zufälle, die in einem Rahmen von Naturgesetzen ablaufen.
Ja,
so,
ja,
und,
okay.
Und
ja,
da einfach permanent unendlich viele solcher Würfelprozesse stattfinden. Weil, ne, also jeden Moment könnte ich Krebs bekommen, weil jeden Moment entscheidet sich eine Zelle sich zu teilen, so, ne? Also das sind halt einfach Zufallsprozesse und je öfter gewürfelt wird, desto wahrscheinlicher ist, dass da mal was passiert, das irgendwie erstaunlich rüberkommt. So, und bei der Gesamtheit dieser ganzen Zufallsprozesse, dass dann irgendwann sich etwas entwickelt, ist ja offensichtlich passiert, sag ich mal. Und
Es ist hinreichend wahrscheinlich.
Es ist hinreichend wahrscheinlich. So.
Ja.
Und ob die Menschheit sich selbst vernichtet oder nicht, ist halt auch ein Prozess, der sich jeden Tag Millionen, Milliarden, Hunderte, Unendlichkeitenfach wiederholt, dieser Würfelwurf, und wo ganz langsam und sukzessive halt einfach auf Basis der Naturgesetze sich irgendwas verändert und in irgendeine Richtung hin entwickelt. So, wir können das beobachten, wir können das versuchen zu begreifen, vielleicht können wir es auch beeinflussen in irgendeine Richtung. Und vielleicht steht die Menschheit in 1000 Jahren da und denkt sich so, hahaha, das, was die früher gedacht haben, dass die Naturgesetze nicht beeinflussbar sind in ihrer Gänze, das ist ja total rückschrittlich, dieses Denken, wir sind jetzt selber zu Göttern geworden und können quasi den Lauf des Seins selbst bestimmen, keine Ahnung, ne? Da sind wir schon wieder bei Esoterik. Aber alles bis dahin und von hier aus zurückblickend betrachtet, ist völlig ungerichtet, ungesteuert, unintelligent, ne? Es wird ja immer vom intelligenten Design gesprochen. Nee, ist alles Zufall meines Erachtens. Und ich leide da nicht drunter. Ich leide nicht, also vielleicht, ich glaube, es ist sogar einfacher, sich nicht als Teil eines göttlichen Plans zu verstehen oder nicht der Notwendigkeit unterworfen, etwas aus dieser Chance zu machen, in dem Sinne, ne? So, weil du zu irgendeiner strategischen Komponente gehörst oder so. Ist natürlich ein bisschen problematisch für jemanden, der Aktivismus betreiben will, könnte ich mir vorstellen. Ist wiederum aber auch entspannt für jemanden, der sich zu viel Stress mit allem macht. So, ne? Und wenn ich irgendwann wieder zu Erde geworden bin, dann ist meine Existenz ja auch beendet. Und ich glaube jetzt nicht, dass meine Consciousness zum Teil einer göttlichen Entität wieder zurückfließt, wo ich die unendliche Liebe des Kosmos spüren kann. Also wenn dem so wäre, wäre sowieso egal, was ich mache, weil Energie fließt ja einfach so und nicht abhängig davon, ob... Na gut, dann könnte man natürlich sagen, gibt es gute Energie, reine Energie und gefärbte Energie, ne, durch schwarze Magie, negativ beeinflusste, die dann herabsinkt oder so. Keine Ahnung, was man sich da ausdenken kann, ne, mit seinem beschränkten menschlichen Geist. Also um mal diese Monolog hier zu beenden, ich glaube an nichts, ich brauche auch nichts und ich vermisse darin auch nichts.
Also relativ nihilistisch, ne?
Absolut.
Aber kann man so natürlich verstehen. Aber was ich interessant finde, es gibt ja auch dieses trotzdem gesteuert und vorherbestimmt sein, gibt es ja auch nicht in der Variante, dass man da spirituell drüber nachdenkt, sondern in der absolut endtechnischen Betrachtungsweise, ne? Dass wir alle in einer Simulation leben.
Ja.
Ne? Gibt's ja auch genug Leute, die das vertreten mit, wie soll man sagen, teilweise besseren wissenschaftlichen Argumenten, als ich das jetzt bei der Hohlerde wahrnehme oder solche Sachen. Also gerade so Erkenntnisse aus der Quantenphysik oder so, die ließen sich damit ja eigentlich ganz gut erklären teilweise. Ne? Das ist interessant zumindest.
Das ist ja der Punkt. Ne? Also wer weiß, ob man vielleicht in 100 Jahren feststellt, dass man wirklich in einer Simulation lebt. Aber zu dem Punkt muss man ja erstmal vordringen. Und bis dahin wäre ich mit solchen Prognosen
zurückhaltend interessiert, so würde ich es auch bezeichnen. Also ich habe da eher so eine agnostische Haltung, glaube ich. Ne?
Also du bist wirklich Agnostiker, nur weil du nicht weißt, also ob es nicht, einen Gott nicht, gibt, nicht, kannst du nicht sagen, dass es einen Gott gibt.
Nee, nicht auf die Gottfrage bezogen Agnostiker, sondern auf dieses Spirituelle an sich. Also ich bin mir zum Beispiel nicht ganz sicher, ob es nicht sowas wie, also ich kann mir zumindest vorstellen, dass es sowas wie ein Bewusstsein geben könnte.
Echt?
Was, ja, das könnte ich, also den Gedanken, den du vorhin schon gesagt hast, also Energie, dass die erhalten bleibt, also wenn man jetzt ein Stück weiter denkt, ne, dass auch jedes Atom, dass jeder von uns wahrscheinlich Atome von Albert Einstein in sich hat oder aus dem Ursprung des Universums, aus dem Urknall und so weiter, dass wir eigentlich ja nichts anderes als Sternstaub sind. Das ist schon ein wirklich total interessanter Gedanke. Oder dass der Baum in meinem Garten, ne, der da aus dem Grab von meiner Katze hochwächst, da Energie aufnimmt von meinem geliebten Tier oder so. Das sind schon interessante Gedanken, also die ja...
Aber der Unterschied zwischen dem Punkt und dem, der dann wieder esoterisch ist, ist, dass diese Energie nicht bewusst ist, würde ich sagen. Also das ist ja oft bei diesem Gedanken dieser Energie, dieser energetischen Entität, dass man Teil, also es ist ja eigentlich nur eine andere Vorstellung für Gott, ne? Weil dann ist die Entität ist quasi Gott. Diese Energie ist eigentlich, also der Quell der ganzen Energie ist, also der Schöpfungskraft ist quasi Gott. Also da ist für mich dann halt wieder dieser Punkt, wo ich sage, toll, danke. So diese, das ist auch diese Erklärung für die Seele sozusagen. Die Seele ist eigentlich diese Energie, die dann zu dieser energetischen Entität zurückfließt und von ihr gespeist wird sozusagen. Also das ist so dieses Konstrukt, das da dahinter steckt, was auf eine pseudowissenschaftliche Art und Weise irgendwie Religion oder monotheistische Religion erklärt. Ich meine, die Vorstellung, okay, wir haben eine Zahl von Atomen und die verteilt sich irgendwo, ne, alles kein Thema, aber sobald diese Energie dann bewusst dargestellt wird, dann wird es dann meines Erachtens wieder schwierig.
Ja, okay, verstehe ich. Also da gibt es natürlich, glaube ich, tausende Auffassungen darüber, was denn nun eine Seele ist oder was das nun beschreibt oder irgendwie.
Aber glaubst du, wir haben sowas?
Ich sage nur, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es das, ich glaube nicht 100%, dass es das nicht gibt, aber ich glaube auch nicht 100%, dass es das gibt. Das meinte ich mit dem Agnostischen. Wir können es nicht herausfinden. Also das ist da eher so, das ist da eher so meine, ja, so meine Meinung. Also ohne jede religiöse Überformung, ne? Also das will ich dazu nicht sagen. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht auch so ein Bewusstseinsfeature des menschlichen Gehirns ist, dass da irgendwie sowas, weil Spiritualität scheint, ist ja wirklich durch alle Zeitalter, durch alle Kulturen immer in vergleichbaren Strukturen. Und das finde ich schon interessant, dass das, ja, vielleicht ist das eine Art intellektueller Stoffwechselprozess. Ne? Ich meine, Sauerstoff verarbeiten die Menschen auch auf der ganzen Welt gleich. Und so ist das wahrscheinlich ein Gehirnfeature, was uns einfach vom Werk aus mitgegeben ist. Ne? Das kann man overrulen mit seinem Verstand, so wie du das jetzt machst. Aber ohne, das ist ja gerade das, was Aufklärung beinhaltet, ne? Es muss ja erstmal so ein Software-Update geben, bevor man aus dieser rein instinktiven, vom Werk mitgegebenen Spiritualität aufsteigen kann. Verstehst du, was ich meine?
Ich würde es mir vielleicht noch einfacher machen mit der Erklärung. Wir haben ja nun seit der Jungsteinzeit nach wie vor dasselbe Gehirn und versuchen für uns selbst einen Sinn zu finden in Dingen. In unserer eigenen Existenz ja auch. Also ich meine, ich kann das verstehen, dass die meisten Leute abgestoßen sind von dem Gedanken, dass alles völlig sinnlos ist. Du brauchst, glaube ich, auch für eine Spezies, die Bewusstsein entwickelt, einen Sinn
dahinter. Das kann total Angst machen, ja klar. Also ich kenne Leute, denen ist dieser Gedanke, dass wir auf einen Steinhaufen durchs absolut leere Weltall fliegen, ne? Das ist eine totale Horrorvision.
Ich weiß nicht, vielleicht habe ich da auch einfach eine Störung, dass mich das überhaupt nicht anfecht. Das kann ja auch sein. Vielleicht ist das ja so. Vielleicht bin ja ich da diesbezüglich mal der nicht normal gepolte, so, ne? Dass ich mir da einfach den Stress damit mache. Ich weiß es nicht, Mike. Ich kann es nur aus meiner
Perspektive. Das sind total interessante Fragen. Und das fand ich, wenn man sich so mit dem Wissenschaftsbetrieb so der 60er, 70er Jahre beschäftigt hat, da hat oft in der Physik und auch in der Chemie teilweise so diese Befassung an der Grenze zur Philosophie stattgefunden. Also da Robert Havemann zum Beispiel, bekannter DDR-Wissenschaftler, der hat dazu Vorlesungen gehalten und da wurden dann Physikvorlesungen halb zur Philosophie, ne? Natürlich auch versteckte Systemkritik, die da im Rahmen der Naturwissenschaften möglich war und so weiter, aber dass gerade Physiker, ne, die von dem Verdacht mehr freigesprochen sind, jetzt spirituell zu denken als, sagen wir mal, jemand Religiöses oder ein religiöser Vertreter, dann in solchen Bahnen denken, das finde ich immer sehr, sehr interessant. Ne? Da gab es auch mal dieses Format, wo der Lesch mit diesem Theologen immer diskutiert hat.
Das weiß ich tatsächlich nicht.
Harald Lesch hat da immer mit einem sehr, sehr, sehr gebildeten Theologen philosophiert. Und das war mega interessant, wie die gleiche Phänomene und gleiche Fragen jeweils aus ihrer Sicht verhandelt hat. Und man gemerkt hat, die reden von genau dem Gleichen, haben nur andere Begriffe dafür.
Ja. Kann ich bestätigen. Ich habe einen guten Freund, der ist Pfarrer. Und mit dem habe ich auch so die ein oder andere Nacht durchdiskutiert, eben genau auf dieser Ebene so, ne? Und wo man eigentlich perspektivisch genau auf derselben Stelle steht und genau dieselben Annahmen hat, aber das eine quasi in die eine Richtung ableitet und das andere in die andere Richtung ableitet, ne? Und wie Religion im Kern eigentlich nichts anderes als Philosophie ist. So, und viele von diesen Grundlagen, die zu diesen Religionen geführt haben, oder zumindest in der Wahrnehmung von ihm jetzt, auch in moderner Philosophie eigentlich Anklang finden kann, so nur anders interpretiert wird. Das ist halt echt spannend und das vergisst man vielleicht auch ab und zu mal so als Atheist, dass es hier ja eben eigentlich, mal abgesehen von den Institutionen, die dahinter steht, um die Erklärung der Welt für den Einzelnen geht und des Zurechtkommens mit ihr. So, und das ist ja so eine Art Hilfsangebot.
Das sollte zumindest irgendwie der Nutzen sein, der dabei hinten rauskommt, ohne dass da eine Persönlichkeit deformiert wird, sondern dass es die Persönlichkeit erhebt, ne?
Ja.
Und entwickeln und
die Kritik an Religiosität und an Esoterik richtet sich ja nie gegen den Wunsch des Menschen, in seinem Leben klarzukommen, sondern immer nur an den institutionalisierten Missbrauch dieses Wunsches der Menschen. Ne?
Also das ist ja die einzige Kritik, der Menschenkontrolle zum Ziel hat und nicht, natürlich, das verstehe ich. Ja, absolut, da sind wir uns ja total einig. Ja, hast du ein bisschen Blick auf die Uhr?
Ja, selbstverständlich.
Okay, cool. Also
das Problem ist, ich habe eigentlich noch zwei Themen, die ich gerne ansprechen möchte. Also zum einen natürlich die historische Persönlichkeit und zum anderen habe ich gestern noch was sehr Spannendes erlebt.
Okay, erzähl das. Ich habe nur noch ein ganz kleines Thema, was ich nur noch mal loswerden wollte und dann.
Na, hau rein.
Ich musste nur letzte Woche so lachen, dass will ich niemanden vorenthalten, die Oberbürgermeisterwahl in Nordhausen.
Oh, ne? Gott.
Hab ich natürlich nicht gelacht bei dem Ergebnis, aber hast du dir mal die Namen der Kandidaten angeguckt?
Ja, herrlich. Der Herr Marx für die FDP, ne?
Herr Marx für die FDP, ich glaube, CDU waren Herr Trump geschrieben.
Ja, Trump.
AfD war der Herr Prophet und noch so als kleines Leckerli für uns Pagan Black Metal angehauchte Leute, ein Herr Rieger war auch dabei.
Wirklich?
Ja.
Alter, das ist ja nicht schlecht.
Ich glaube, da war von der SPD da. Ich bin mir nicht. Warte mal, hier habe ich es. Jörg Prophet für die AfD, Andreas Trump, CDU Alexandra Rieger. SPD, Carsten Mayer, völlig profan, für die Grünen, Kai Buchmann, fällt mir jetzt auch nicht auf, aber es gab noch Stefan Marx für die FDP. Das ist so ähnlich wie der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, dass der auch Marx heißt. Ne? Egal, das wollte ich noch loswerden als kleinen
Lacher. Ein lustiges Zusammentreffen von so Besonderheiten, das ist schon.
Ja, und dann stell dir mal vor, da wäre Marx gegen Trump in die Stichwahl gekommen oder so. Naja, gut.
Aber das zeigt doch nochmal ganz gut eigentlich, ne, dass sich deutlich mehr Leute dann für den Propheten entscheiden als für Trump. Wenn ein richtiger Prophet da ist, dann brauchst du auch den Trump nicht mehr.
Naja,
bitter.
Bitter.
Ich denke, das Thema ist auch durch, oder? Also, es gibt ja jetzt Stichwahlen, 40% hatte der AfD-Kandidat beim ersten Mal, ne? Und der Parteilose ist der zweitstärkste gewesen?
Das ist, glaube ich, der Amtsinhaber, ja.
Ja.
Ja, muss man mal sehen, was der noch hinter sich vereinigen kann. Der war auch irgendwie suspendiert oder so. Ich kenne mich jetzt, bin ein bisschen eingerostet in der Nordhäuser Kommunalpolitik. Aber ja, wer weiß. Hauptsache, der Schnaps wird weiter gebrannt dort, dann ist alles gut. Da läuft alles geregelt.
Habe ich doch mal erzählt, dass ich da mal zu Besuch war, ne?
Stimmt, ja. Ich erinnere mich. Da hat er ein rot glänzendes Lächeln für mich parat hier. Ne?
Das war ein sehr leckerer Ausflug.
Das glaube ich. Na, was hast du noch auf dem Herzen?
Ich war gestern in Ermangelung anderer Möglichkeiten, muss ich jetzt tatsächlich zu meiner Schande gestehen, dass ich das so gesehen habe, gestern in einem Bollywood-Film.
Okay.
Mhm. Ich war gestern in einem Bollywood-Film und zwar in dem Film namens Yavan. Natürlich mit Shah Rukh Khan als Hauptrolle, weil irgendwie jeder Bollywood-Film, der es nach Europa schafft, mit Shah Rukh Khan ist.
Ja.
Und ich muss sagen, der war auch auf Hindi mit Untertiteln.
Okay.
Was tatsächlich echt okay war. Also, weil die Sprache für so Film
funktioniert,
gut.
Ja.
Nee, wirkt so gut. Also, das ist jetzt nicht so wie, weiß ich nicht, mir fällt gerade jetzt nichts ein, was ich beleidigen könnte. Nee, es einfach, die Sprache klingt einfach schön so. Ne?
Also habe ich gar nicht so im Ohr.
Und dementsprechend indisches Publikum und eine komplett andere Stimmung. Nach dem Film wurde applaudiert und gefeiert. Im Abspann wurde mitgetanzt.
Echt jetzt?
Also es wurde auch die ganze Zeit mitgefilmt.
Das klingt jetzt aber nicht nach Sinestar Halle oder so.
Nee, Cinemax Halle.
Okay, gut.
Ja,
aber war ein normales Cineplex-Kino so?
Ja, okay. Tatsächlich. Das war im Zuge von, ich glaube, irgendeiner spezifischen Kino-Sache. Okay. Hab ich nicht verstanden, hat einfach das Doppelte gekostet wie sonst, aber für eine kulturelle Neuerfahrung war das auf jeden Fall sehr sinnvoll. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe nicht auf dem Schirm gehabt, wie krass sich indisches Kino entwickelt hat. Das war unglaublich. Also
das Geld, was da drin steckt, ist unfassbar. Das ist aber schon seit Jahrzehnten beinahe so. Es ist auch für mich immer, also das soll jetzt nicht irgendwie sexistisch wirken oder so, aber es ist auch unfassbar, was für schöne Menschen, die da in diese Filme immer reinstellen. Ne? Also das ja, ist schon.
Wobei ich sagen muss, die Hauptrollen sind alle leicht europäisch.
Okay.
Also da ist meines Erachtens, das wäre jetzt so eine soziologische Hypothese, ob da ein immanenter Rassismus bei der Auswahl der Hauptcharaktere von indischen Blockbustern stattfindet. Werfe ich jetzt mal so in den Raum. Mir ist es aufgefallen währenddessen.
Wäre was für eine Masterarbeit in Medienwissenschaften oder ja, so.
Ja, also das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Aber Mike, ich habe ernsthaft so einen Film noch nie gesehen. Das ist auf der einen Seite krasser als jede Chuck Norris-Szene an manchen Stellen gewesen. Da sind Dinge passiert, das war so irrational übertrieben, wo du so denkst, also ist das jetzt ernst? Ist das jetzt Comedy? Was ist das, was ich hier sehe? Aber in einer solchen Value einfach, dass du weggepustet wirst. Ja, hier scheiß mal auf Fast and the Furious und so einen ganzen Blödsinn. Das ist ja absolut, das war so krass. Also die Einführungsszene war vermutlich teurer als der teuerste deutsche Film. So. Also, ja, das, gut. Also das waren irgendwie so innerhalb von 30 Sekunden einfach so viel abgefeuert auf einer technischen Ebene. Das, ne, man beschäftigt sich ja auch so ein bisschen mit Kameras, ne, und wie funktionieren Dinge und wie wird sowas umgesetzt. Irre. Also ich habe im Zuge dieses Films echt entschieden, dass ich in Zukunft öfter Bollywood-Filme gucken muss, weil es auch einfach so erfrischend war. Weil es einfach mal ein bisschen anders war als das, was du aus westlicher Perspektive so bekommst. Du hast aus unserer Perspektive, das wollte ich eigentlich vorhin dich fragen, ob du der Meinung bist, dass der Protestantismus hier in unseren Breiten dazu geführt hat, dass man einen geringeren Ausdruck von Emotionen nach außen trägt. Dass man einfach eine gewisse Nüchternheit vom Stil und von der Außenrepräsentation hat. Weil das ist mir einfach, also das fiel mir bei dem Film so auf, dass Emotionen so krass, also die Emotionen sind so krass nach vorne getragen. Und was mir auffällt, alle weinen ständig. Männer, Frauen, Kinder, ganz deutlich, also so richtig hervorgehoben, weinende Augen, Männer, die sich weinend küssen, also wirklich super interessant. Das fand ich auch echt schön, muss ich sagen, auch wenn es so überspitzt dargestellt war. Es ist sehr menschlich irgendwie, ne? Ja, auf der einen Seite hast du halt diese übertriebene, krasse Action und auf der anderen Seite hast du dann halt irgendwelche richtig romantischen Tanzszenen, was halt so eine, also ist eigentlich völlig unvereinbar.
Ich kann das komplett nachvollziehen, weil also ich gönne mir ab und zu mal auf einem längeren Flug, da hat man immer mal so einen Bollywood-Film irgendwo, aber ohne jetzt da ein Kenner der Szene zu sein, was wir da sehen, ist ja wirklich nur das, was bei uns in Europa anlandet, in der Alltagskultur. Aber man ist dann so beseelt am Ende des Films.
Ja, ne? Ja.
Das ist wirklich, ja, aber das ist eine interessante Frage mit dem Protestantismus. Ich glaube, es ist eine Mischung aus Protestantismus und Preußentum. Ne? Also dieses preußisch-militärische, das hat die Nüchternheit des Deutschen, dieses downgestrippte, natürlich auch protestantisch überformt, aber das hat das auch. Es ist nicht nur rein religiös, so wie das jetzt in den USA ist irgendwie. Und das ist auch immer so ein Missverständnis zwischen den Kulturen ein bisschen. Ne? Also bei uns ist ja, evangelisch heißt ja eigentlich immer, ist nicht ganz so krass wie katholisch, ne? Wohingegen das in den USA komplett umgedreht ist. Da ist ja evangelisch oder evangelikal, ne, ist ein Wort, was so ähnlich klingt, nicht das gleiche ist, aber evangelikal, das ist ja in Europa auch so, ist dann natürlich so eher die Endstufe. Ne?
Ja, du hast ja auch extrem viele unterschiedliche Kirchengemeinschaften da, ne? Und Freikirchen und also, dass das so typische Lutheraner sind, ist glaube ich auch nicht mehr so in den Staaten. Das hat sich ja auch schon
Ewigkeiten. Aber ich wollte da jetzt nicht wieder religiös in deine Bollywood-Faszination einbringen.
Ich kann es komplett
nachvollziehen. Also ich bin nach so einem Film auch immer total beseelt, ist da wirklich das richtige Wort. Ne? Also man hat da echt Bock drauf und ich freue mich sehr. Wir haben da nicht drüber verhandelt, aber wir hatten jetzt gerade ein Angebot für ein Festival in Indien.
Oh, cool.
Und mal sehen, vielleicht wird das was. Ja.
Boah, darf ich da mitkommen?
Ich glaube nicht.
Oh!
Aber es ist noch nicht entschieden.
Das ist natürlich geil.
Aber es kann schön. Dir natürlich keiner Urlaub in Indien verbieten, ne, um Gottes Willen.
Aber wenn ich Urlaub in Indien mache, da werde ich auf keinen Fall mit dir abhängen.
Ich glaube, da gibt es interessantere Sachen zu sehen, ja.
Wobei man mit dir natürlich dann ein gutes Kulturprogramm machen könnte, aber dann ist man an diesen Schedule da angepasst und das ist ja dann wieder nur Stress.
Also ich würde schon gerne mal Taj Mahal, das würde ich mir schon gerne mal anschauen. Das ist so ein Ort, an dem ich immer mal hin wollte. So ein Must-See, Places Before You Die.
Naja, mal sehen. Naja, auch die Geschichte dahinter ist ja auch so.
Ja,
ist wieder so typisch romantisch, ne?
Irgendwie. Es ist halt typisch indisch, ne? Weiß nicht, in Deutschland hätte vielleicht jemand eine nüchterne kleine Backsteinkapelle gebaut für seine Liebste. Und in Indien ist es dann halt leicht größer
geworden. Stürzt du einfach die Finanzen deines ganzen Staates in den Ruin, um dieses
Ding zu bauen. Um ein Mausoleum zu bauen.
Für deine Maus, ne?
Für deine Maus. nicht schlecht.
So, Mike, aber jetzt. Die Zeit drängt leider. Ich muss jetzt mal was erzählen. Ich muss euch mitnehmen auf eine Reise in ein anderes Jahrtausend. Und damit meine ich nicht nur das letzte, sondern das vorletzte Jahrtausend. Und zwar reisen wir in das Jahr 974.
974, das ist ja im Frankenreich oder wo ist da? Nee.
974 und zwar reisen wir in das weit entfernte und exotische Querfurt.
Oh.
Genau. Und damals wurde ein Junge geboren namens Bruno.
So. Bruno, den Namen gab es damals schon, ja.
Bruno. Die Frage ist, was war Bruno? Bruno hatte Glück, aber auch nicht so richtig Glück. Er wurde in eine wichtige Familie geboren, aber er war leider nur zweitgeborener Sohn dieser Familie. Und die Familie, von der ich spreche, das sind die edlen Herren von Querfurt gewesen. Mhm. Also die, das muss man dazu sagen, edle Herren, was ist das für eine Bezeichnung? Das sind in dem Sinne, sind das ja noch keine Adligen. Ne? Also es ist nicht die Adelsfamilie, sondern es ist eine edle Familie, das sind im Endeffekt Großgrundbesitzer der damaligen Zeit gewesen, die niemanden hörig waren. Hm, so, die hatten halt so ein Wehretat abzutreten an den Kaiser. Ansonsten waren die quasi unabhängig und diese
edlen mussten wurden, Huld und Tribut zahlen.
Na, und die wurden, diese Gebiete wurden dann später reichsfrei.
Ja.
So, für Querfurt gilt das ganz jetzt nicht so richtig. Das, also die Ecke um Querfurt, ich bin da ja aufgewachsen, das ist alles sehr schwierig. Soweit ich das verstanden habe, ist die Festungsanlage damals wegen des Schmalkaldischen Krieges dann so wichtig gewesen, weil es da ja so Grenzstreitigkeiten gab. Mhm. Deswegen steht da so eine riesige Festungsanlage, die irgendwie später dann gar keine Rolle mehr gespielt hat, weil gab da jetzt groß keine kriegerischen Auseinandersetzungen. Also die Burg wurde nur einmal belagert irgendwie. Jedenfalls dieser Bruno oder Brun, wie das überliefert wurde, der sollte einer der wichtigsten Heiligen des Mittelalters werden.
Aha.
Ja, der heilige Brun zu Querfurt. Und das war ja früher oft so, dass der Erstgeborene, der hat so die weltliche Macht geerbt quasi. Ne? Also der hatte dann die Aufgabe, die Lehen der Familie weiterzuführen. Und der Zweitgeborene, der hat dann halt mal geguckt, wie er vielleicht im klerikalen Umfeld zurechtkommt.
Ja, ja, ja.
Und da hat man ihn halt auf die damals wichtigste Schule des Reichs geschafft und die war in Magdeburg, ne, an der Domschule.
Das ist lange her.
Magdeburg war so lange so bedeutend, ne, und dann kam der 30-jährige Krieg und da hat man so heftig platt gemacht, das ist halt einfach, ja.
Tja, da kam nochmal der Europapokalsieg des FC Magdeburg in der DDR und mehr ist da nicht mehr passiert, ne.
Ja, wobei, die hatten die größte barocke Prunkstraße Europas.
Also der Dom ist auch nicht ganz unbedeutend, ne? Muss man schon sagen.
Generell, also Magdeburg als, naja, als geistiges Zentrum oder geistliches Zentrum war schon wichtig. Damals war aber wichtiger tatsächlich Merseburg. Hm. Merseburg war, glaube ich, sogar das wichtigste Erzbischoftum im Reich. Mhm. Das änderte sich dann aber spätestens mit Otto dem Zweiten, der das Merseburg einfach direkt die Bischofswürde entzogen hat. Hm. Hm. Dazu muss man sagen, Otto der Zweite war jetzt vielleicht auch nicht der beste Kaiser oder vielleicht im Spiegel der Geschichte einfach der unglücklichste, der Otton. Der hat nämlich einfach permanent auf die Fresse gekriegt. Der hat in Italien auf die Fresse gekriegt von den Sarazenen. Der hat im Norden von den Dänen auf die Fresse gekriegt. Von Harald Blauzahn ist er nämlich überfallen worden. Der hatte sich eigentlich seinem Vater Otto dem Ersten, ne, dem Großen, unterworfen und war Tributär. Aber Otto der Zweite ist dann halt mit 18 seinem Vater gefolgt und da hat sich Harald Blauzahn gedacht, hier, als ob. Und hat ihn dann überfallen, das war ein bisschen stressig. Dann gab es Slavenaufstände. Also seine 10-jährige Regentschaft war etwas von Turbulenzen geprägt und er starb dann, glaube ich, an Malaria oder so.
Ich meine, war er auch noch ganz schön jung, oder?
Mit 28, ja. Hm. Also das war...
Nee, ich meine, als er Kaiser wurde. War das nicht so? Oder verwechsel ich das jetzt?
Der ist tatsächlich als Kind schon zum Kaiser gekrönt worden. Ja, während sein Vater noch Kaiser war, also an sich eigentlich ganz schlau, was so die Thronfolge angeht, das schon mal klarzustellen. Hm. Ja, wir wollen jetzt aber nicht zu sehr auf Otto im Zweiten eingehen, um den geht's ja eigentlich gar nicht.
Zu dem hätte ich wenigstens ein bisschen was Gutes, egal. Nee, ich will ja was lernen hier, komm weiter. Nee,
genau.
Das sagt mir nichts, wirklich, hab ich noch nie in meinem Leben gehört.
Das ist eben der Punkt. Ich verstehe das gar nicht, warum der heilige Brun so unbekannt ist. Also ich, ne, wir sind ja, heute ist ja so eine absolute...
Heiliger Brun, hat er nicht ein, das ist doch kein Heiligenname.
Doch.
Die heißen doch dann
Claudius
oder Seraphinus oder...
Warte. Der nannte sich damals Bonifatius.
Okay, das klingt schon eher wie ein Heiliger, ja.
Ja.
Da also, bildet man sich zumindest ein, heilige Bonifatius, das habe ich doch schon mal gehört.
Ja, also quasi so, beziehend auf den Bonifatius von Tarsus, klar. So, also ja, aber wie gesagt, das ist ja, wir sind ja gerade noch in seiner normalen Zeit. So, er ist ja gerade noch normal Mensch, der ausgebildet wird. Lass mich da erstmal hinkommen. Ich habe das nur erwähnt mit der Abwahl Merseburgs, weil das damals wohl wirklich ein ganz schlimmes Thema im Reich war. Und der Bruno hat das auch mit einem himmlischen Strafgericht verglichen.
Okay.
Diese Abwahl Merseburgs tatsächlich. Das hat viel im Reich bewegt tatsächlich. Das hat echt zu Problemen geführt und wird als eine der größten Krisen der Regentschaft von Otto dem Zweiten beschrieben. So richtig rausgefunden habe ich jetzt nicht, warum, weil er hat auch den Bischof von Merseburg dann zu einem seiner engsten Berater gemacht und im Zuge dessen dann Merseburg abgeschafft. Also es war, ich habe keine Ahnung, da müsste ich jetzt mich reinarbeiten. Das war nicht meine Aufgabe, so mich damit zu beschäftigen. Jedenfalls waren die Edlen von Querfurt, ob das jetzt belegt ist oder nur eine Vermutung, weiß ich nicht, irgendwie auch mit den Ottonen verwandt. Mhm. So, und dementsprechend gab es da wohl eine ganz gute Beziehung, die dazu geführt hat, dass Brun zu Kaiser Otto kam. Also der war quasi der Leiter seiner Hofkapelle, wenn man das so sagen möchte. Und damals sind die Kaiser ja umhergewandert. Mhm. Und so ist er auch im Jahr 997 mit Otto nach Italien gezogen. Mhm. So. Und da ist er dann auf die Idee gekommen, wie der heilige Benedikt Einsiedler zu werden. So. Mhm. Und da bemerkte man schon so, also da hat er sich dann in eine entsprechende Richtung entwickelt. Also er wurde als Schüler auch als sehr eifrig beschrieben, ne? Also dem die heilige Arbeit immer über dem Müßiggang stand.
Ja.
So. Also während wir spielten, war er im Gebet vertieft, so wird es überliefert. Und er legte dann 998 das Mönchsgelübde ab und wurde dann wirklich im Jahr 1000 Eremit. in der Nähe von Rom. Mhm. So, dann kam es, also es, wir müssen uns das jetzt so vorstellen, es gab ja nun unter Otto dem Zweiten diese Slawenaufstände. Polen war mit Otto dem Dritten in einer ganz engen Beziehung. Der damalige Großfürst von Polen wurde von Otto dem Dritten auch eingesetzt. Das war Boleslaw der Tapfere. Und der wiederum erbat von dem damaligen Papst, Papst Silvester dem Zweiten, die Entsendung von Missionaren nach Polen. Und da wurde quasi auch der Bruno 1001 nach Polen geschickt als Missionar.
Krass.
So,
1001.
1001. Jetzt wird's ein bisschen wüst, sag ich mal. Weil der, also ich verstehe das nicht so ganz, wie das mit diesem Missionieren funktioniert. Das muss ich an der Stelle klar sagen. Also du brauchst da, glaube ich, eine Lizenz zum Missionieren von der Kirche oder vom Kaiser. Und der Kaiser stirbt aber kurz darauf.
Sonst so. Ist ein Mission Impossible, gell?
Genau. Ja gut, genau. Deswegen zieht er erstmal noch nach Ungarn und da am Hof des ungarischen Königs ist da auch, also weiß ich nicht, als Berater tätig und kommt wieder zurück nach Deutschland und zieht dann erst im Jahr 1006 nach Schweden.
Nach Schweden, ey, Alter, nach das Schweden. Sind ganz schöne Reisen für die damalige
Also es Zeit, ist tatsächlich so, Schweden, also wir müssen das auch verstehen, es ist einfach eine Zeit, wo nicht sukzessive alles überliefert ist, ne? Also jetzt gibt's ja einfach so Mutmaßungen, vielleicht war er dann auch nochmal in Ungarn zwischenzeitlich. Aber was wirklich sehr, sehr spannend ist, und das ist wohl auch geschichtlich belegt, er war zwischen 1007 und 1008 am Hof des Großfürsten Wladimir in der Kiewer Rus, wo er auch an der Schwarzmeerküste war und Grenzstreitigkeiten mit den Petschenegen verhandelte und 30 von denen auch taufte und einen Bischof einsetzte. Also das war so ein Reitervolk. Das war so ein Reitervolk an der Schwarzmeerküste. Mhm. Also es ist wirklich verrückt. Der Mann scheint wirklich damals eine große Bedeutung gehabt zu haben, wenn der quasi die ganze Zeit an irgendwelchen Höfen geweilt hat und da offizielle Aufträge auch durchführte. So, und dann machte er einen Fehler, nämlich wollte er die heidnischen Putzen missionieren.
Die heidnischen Putzen?
Brutzen.
Brutzen, in den
Abbrutzen. Brutzen, nee, wie Preußen, Brutzen.
Ach, das waren die Preußen, okay.
Ja, die Brutzen. Ja. Das hätte er lieber nicht gemacht, denn da wurde er am 9. März 1009 zusammen mit 18 seiner Gefährten erschlagen.
Oh je, naja, die Brandenburger wieder, gell?
Nee, ich glaube, das war östlicher. Das war noch östlicher, also das wäre dann quasi so Hinterpommern oder so, ne? In dem Bereich muss das gewesen sein. Seine Gebeine sind allerdings verschollen, also es gibt auch nichts, was da quasi übrig geblieben ist davon. Aber die Geschichte ist natürlich etwas, das dazu führt, dass du dann in der katholischen Kirche auch heilig gesprochen wirst, wenn du bei deiner heiligen Pflicht sozusagen missionieren, die Heiden
zu Martyrium bekehren. Noch am Ende
so genau. Ungefähr. Ja. Richtig. Richtig.
Wundervoll
gebracht. Aber gerade
Kunde, ey.
Aber gerade eben diese fehlende, der fehlende Leichnam und der genaue Todesort hat halt dazu geführt, dass dieser heiligen Kult halt sehr schwer umzusetzen war, weil es halt keine Reliquien gab, ne?
Und warum weiß man so viel über ihn? Weil das ist ja jetzt nicht an der, wie soll man sagen, um die Jahrtausendwende ist ja nicht selbstverständlich, dass so viel über jemanden überliefert ist, ne?
Man muss dazu sagen, der Mann war ja in der geistigen Elite des damaligen Reichs unterwegs. Weil der war ja an der besten Schule, ne? Also es ist, als ob du quasi an Oxford studiert hast.
Diese Domschule in Magdeburg da.
Genau, und dementsprechend kannten sich viele der gebildeten Leute ja untereinander. Das darf man ja nicht vergessen. So. Und dementsprechend wird man da auch in Korrespondenz gestanden haben und angeblich hat ein sogenannter Wibert nur wenige Jahre nach dem Tod eine Geschichte seines Lebens und seines Martyriums
verfasst. Ach, okay, das ist natürlich dann zur Heiligsprechung und so ist dann natürlich auch eine Kommissionsuntersuchung und so unterwegs, ne? Da wird das und, natürlich eher ausgeleuchtet. Und
ja. Das war nicht die einzige Quelle, da gab es noch diverse andere Quellen, die das auch, also die ihn dann auch sehr hochstilisiert haben, übertrieben dargestellt haben, ne, und auch mit Jesus in Verbindung gebracht haben. Beispielsweise, also das Symbol des Esels kam damit hinzu, auf dem er geritten sein soll, was dazu führt, dass es in Querfurt tatsächlich so eine, ja, wie so eine Figur gibt, die auf den heiligen Brunnen verweist.
Eine Eselfigur.
So eine Esel. Es gibt auch den Eselsbrunnen und da gibt es das Brunnenfest alljährlich und da gibt es auch den Brunnenherrn, der da jedes Jahr gewählt wird. Also es ist tatsächlich Teil der Querfurter Folklore.
Aber das hat nichts mit Bruno Brunnen oder so, diese Wortgleichheit.
Nee, das kommt eher von, das soll wohl eher von Braun oder Bär kommen.
Ach, okay. Ich dachte nur, vielleicht haben die Leute, weil es um den heiligen Brun geht, da ein Brunnenfest draus gemacht oder so.
Also ganz ehrlich, ich kann dir nicht sagen, ob das vielleicht tatsächlich damit in Zusammenhang steht, aber
manchmal sind es kulturgeschichtlich auch solche kleinen Verballhornungen, ne? Das kann natürlich. Kann natürlich auch sein. Aber Brun, klar, das klingt eher nach Braun. Was ist das? Mittelhochdeutsch? Welche Sprache hat man damals gesprochen?
Mittelhochdeutsch.
Ja. Wahrscheinlich hat er viel Latein geredet, ja.
Ja, also damals war der Mann wohl wirklich einer der wichtigsten heiligen Figuren, so im Hochmittelalter. Aber mittlerweile ist er halt komplett vergessen.
Total. Also es gibt einen Haufen solcher Figuren, ne? Also da könnte ich dich das nächste Mal auch mit Biografien zuschmeißen, ne? Also zum Beispiel Elisabeth von Thüringen, Radegunde von Thüringen, also da gibt's einen Haufen Leute oder der
ja, aus dem Herrschergeschlecht, ne? Also die dann ins Kloster gegangen ist.
Ja, genau. Die ist dann in Frankreich ins Kloster gegangen, ist dort immer noch irgendwie Stadtheilige einer französischen Stadt. Oder Elisabeth von Thüringen, ne, auch mit der Wartburg verbunden. Gibt's viele Sachen. Oder der Herr von Kues. Zum Beispiel gibt es ja heute noch eine Stadt, die sogar so heißt, wo die Bibliothek auch von ihm noch erhalten ist. Ein deutscher Theologe an der Grenze zur Renaissance. Ne? Also einerseits noch ein ganz verwurzelt in der alten kirchlichen katholischen Tradition, aber schon mit modernen Denkweisen so an der Grenze zur Renaissance. Und der wäre fast Papst geworden. Ne?
Ach,
naja, krass. Und von dem weiß man heutzutage auch gar nicht mehr oder beziehungsweise wissen da viele Leute.
War mir jetzt unsicher, ob es eine smarte Idee ist, einfach so eine Kirchengestalt vorzustellen. Aber ich finde das so spannend, vor allen Dingen, weil er so untergegangen ist jetzt so in der Geschichte und er wirklich nur in Querfurt Leute den überhaupt kennen.
Ich finde das jetzt rein regional, finde ich das total interessant, dass man jetzt nicht über Marco Polo geredet hat, sondern über jemanden, der für seine Zeit wahrscheinlich fast genauso.
Du, die Edlen von Querfurt, ne? Also das unterschätzt man auch, das waren damals echt bedeutende Leute. Die haben beispielsweise mit Konrad von Querfurt den Erzbischof von Magdeburg gestellt, mit dem nächsten Konrad von Querfurt den Bischof von Hildesheim und den Bischof von Würzburg. Siegfried II. Von Querfurt war Bischof von Hildesheim. Also die waren so auf dieser klerikalen Ebene waren die echt stark unterwegs.
Und heute haben die Edlen von Querfurt höchstens eine VIP-Lounge im HFC-Stadion, gell? So
zum Erreichen.
Überlege gerade, wer in Querfurt zu den Edlen gehören würde. Das lassen wir mal so stehen, ja. Aber es ist eine wunderschöne Stadt, ne?
Ja, übrigens entstammen auch, das nochmal kurz gesagt, die Grafen von Mansfeld diesem Geschlecht.
Ah, okay, gut, das sagt einem natürlich was. Ja. Na, dann beenden wir mit diesem Blick ins Kulturerbe Querfurt unseren Podcast.
Ja, ein bisschen Dank. Lokalkolorit von mir hier mal.
Fand ich total interessant. Sehr, sehr gut. Ich muss mir fürs nächste Mal schauen, was ich mir. Ich habe noch keine richtige Idee. Mal sehen.
Ich bin sehr gespannt. Ich muss sagen, mir macht das Spaß. Also ich weiß jetzt nicht, ihr könnt uns ja mal Feedback geben, ob ihr das cool findet oder ob ihr das jetzt irgendwie ätzend findet, dass wir jetzt die Hälfte des
Podcasts... Hast du entgegen deiner Ankündigung nicht mal in die E-Mails geguckt?
Nee. Nee. Schreibt uns bitte. Ich gucke zum nächsten Mal, gucke ich wirklich rein und dann lese ich Feedback vor. Ich mein's ernst. Ich lese nächstes Mal Feedback vor. Mike, du erinnerst mich.
Vielleicht auch Vorschläge von Persönlichkeiten.
Und alles. Ihr könnt uns alles schreiben. Alles.
Ihr könnt uns alles sagen. Alles klar.
Mach's gut, Mike.
Mach's gut, mein Guter. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Das macht irgendwie so einen hässlichen Ausschlag